Am 29. März 1890 fährt der abrupt verabschiedete Kanzler in einer offenen Kutsche zum Brandenburger Tor hinaus. Die militärischen Ehrenbezeugungen, die man ihm am Bahnhof Tiergarten erweist, wird er ein Leichenbegängnis erster Klasse nennen.
Sehr bald aber werden die Berliner von ihrem jungen Kaiser Worte vernehmen wie: Wenn ich es befehle, müsst ihr auf Vater und Mutter schießen. Und so manches andere, was ihnen dann ganz und gar nicht mehr gefallen will. Sie finden, dass SM überhaupt ein bisschen viel redet. SM, das ist eigentlich die Abkürzung für Seine Majestät. Die Berliner übersetzen sich's nun anders. Beiläufig erkundigen sie sich: Was hat Siegfried Meyer wieder gequasselt?
Und es kann die Berliner auch nicht mehr versöhnen, dass SM ihnen versprochen hat, aus Berlin eine Weltstadt zu machen. Er sieht auch das mit anderen Augen als sie. Seiner Vorliebe für militärisches Gepränge, allein 14 Garderegimenter stehen in Berlin in Garnison, antworten sie mit bissigem Spott. Und ebenso seinem Bestreben, auch in der Baukunst Glanz und Gloria zu demonstrieren. Zu oft gerät ihm das zum Schluss als bombastische Zuckerbäckerei.
Vollends trennen sich die Auffassungen des Kaisers und der Berliner in Sachen der Literatur und der Malerei. Als sie den Webern von Gerhard Hauptmann zujubeln, kündigt SM seine Loge im Deutschen Theater. Und die Werke der Impressionisten, die ihr Interesse finden, sind ihm schlichte Rinnsteinkunst.
Nein, wenn Berlin unter Wilhelm II. Zur Weltstadt wird, dann mindestens ohne ihn und manchmal sogar gegen ihn. Äußerlich repräsentiert aber nach wie vor der kaiserliche Hof den haupt- und weltstädtischen Anspruch.
Berlin gewesen, SM gesehen.
Das ist die Devise unzähliger Besucher aus der Provinz. Gelegenheit dazu bietet sich reichlich, vor allem bei den großen Paraden des Jahres, aber auch beim Morgenritt in den Tiergarten, selbstverständlich durch die breite Mitteldurchfahrt des Brandenburger Tores, die für SM reserviert ist. Einige Male nach der Jahrhundertwende jedoch erlebt das Brandenburger Tor festliche Ereignisse des Hofes, die ganz Berlin auf die Beine bringen. Da ist am 5. Mai 1900 die Großjährigkeitserklärung des 18-jährigen Kronprinzen Wilhelm.
Wilhelm II. Empfängt auf dem Potsdamer Bahnhof seine apostolische Majestät den Kaiser von Österreich und Ungarn, Franz Josef I. Als der kaiserliche Hofzug einfährt, reihen sich der Kronprinz und alle kaiserlichen Prinzen in die Front der Ehrengarde ein.
Die Monarchen fahren zum Brandenburger Tor, das für diesen Tag Gesellschaft bekommen hat, eine haushohe Triumphpforte. Bis in die sinkende Nacht, in der farbige Scheinwerfer, Brandenburger Tor, Triumphpforte und die mit Maien, Grün und Fahnen geschmückten Linden in magisches Licht hüllen, währt das rauschende Volksfest. Im Mai 1913 empfängt Wilhelm II. Zur Hochzeit seiner einzigen Tochter Victoria Luise mit dem Herzog zu Braunschweig und Lüneburg den König und die Königin von England und den Zaren von Russland.
Einen Monat später wird Wilhelm II., der Friedenskaiser, den 25. Jahrestag seiner Thronbesteigung begehen können. Ist es denn nicht wirklich so, wie es der Walzer sagt, der während des Hochzeitessens im Schloss gespielt wird? Hängt er nicht tatsächlich, wohin man auch blickt, der Himmel voller Geigen?
Juni 1914.
Extrablatt! Extrablatt! Der österreichische Thronfolger und seine Gattin ermordet! Extrablatt!
August 1914.
Soeben ist der Befehl des Kaisers ergangen, der die sofortige Mobilmachung der deutschen Streitkräfte anordnet.
Der Kaiser vor dem Reichstag.
Ich bin
kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche.
August 1914. Aufruf des Kaisers an mein Volk.
Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Das Seen an dem Osten, Extrablatt, unermessliche Kriegsbeute bei Tannenberg, Extrablatt, Extrablatt.
2. September 1914.
Heute um 12 Uhr werden 18 erbeutete Geschütze, 11 russische, 2 französische, 5 belgische, durch das Brandenburger Tor eingebracht. Wir rufen die Bevölkerung auf, regen Anteil zu nehmen.
Und so wie der Aufruf des Kaisers, kreist auch der Tannenberg-Dank des frischgebackenen Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg bald auf jedem patriotischen Plattenteller.
Soldaten der 8. Armee, die vieltägigen heißen Kämpfe auf den weiten Gefilden zwischen Allenstein und Neidenburg sind beendet. Wir haben einen vernichtenden Sieg über 5 Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen errungen. Mehr als 90.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre, mehrere Fahnen und viele sonstige Kriegsbeute sind in unseren Händen. Nicht Gott im Herrn ist dieser glänzende Erfolg eurer Opferfreudigkeit, euren unübertrefflichen Marschleistungen und eurer hervorragenden Tapferkeit zu danken. Ich hoffe, euch jetzt einige Tage wohlverdienter Ruhe lassen zu können. Dann aber geht es mit frischen Kräften wieder vorwärts, mit Gott, der Kaiser, König und Vaterland, bis der letzte Russe unsere teure, schwer geprüfte Heimatprovinz verlassen hat und wir unsere sieggewohnten Fahnen in Feindesland hineingetragen haben. Es lebe seine Majestät, der Kaiser und König! Hurra!
Ja, der Siegekette scheint kein Ende. Immer feste Druff ist die Devise des Tages. Und so heißt auch eine der vielen Kriegspossen, aus denen die Berliner jetzt ihre Schlager beziehen. Darunter auch diesen.
Der Soldate, der Soldate, ist der schönste Mann im ganzen Staate. Darum schwärmen auch die Mädchen sehr für das liebe, liebe, liebe Militär.
Zu Hause!
Doch aus 5 Monaten werden 4 Jahre.
4 Jahre Stacheldraht, Graben, Tanks, Flugzeuge, Giftgas, Bomben und Schrapnells.
4 Jahre Blut und Tränen und Hunger und Verwundung und Tod.
Und eines Tages,
12. Oktober 1918.
Es sind nur wenige Menschen, die sich zu dieser Stunde in der Wilhelmstraße eingefunden haben. Spärliche Hochrufe werden laut, als der Wagen des Kaisers erscheint. Müde dankt Wilhelm II. Ein, zweimal nach beiden Seiten. Der Wagen biegt in die Linden ein. Die Menge zerstreut sich.
Ahnt auch nur einer, dass er Zeuge eines historischen Ereignisses geworden ist?
Zum letzten Mal fährt ein deutscher Kaiser durch das Brandenburger Tor.
Einen Monat später werden die Berliner in ihren Zeitungen lesen:
Der Kaiser hat abgedankt.
November 1918.
Seit dem frühen Morgen befinden sich die Arbeiter Berlins im Ausstand. Alle in der Hauptstadt anwesenden Truppen, einschließlich der Garde, gehen zu den Revolutionären über. Arbeiter- und Soldatenräte werden gebildet.
Unter den Linden, am Pariser Platz, im Tiergarten, vor dem Reichstag sammeln sich brodelnde Menschenmassen. Und immer neue Demonstrationszüge kommen aus allen Teilen der Stadt herbei.
10. November.
Während der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann von einem Fenster des Reichstages die Freie Deutsche Republik ausruft, verkündet der unabhängige Sozialist Karl Liebknecht vom Balkon des Schlosses die Sozialistische Republik.
Im Mittelportal des Brandenburger Tores, dem Kaiserportal von gestern, wird unterdessen ein Transparent mit der Parole von heute aufgezogen.
Frieden und Freiheit.
Sie grüßt die Rote Matrosendivision, die am Tage des Waffenstillstandes, dem 11. November, durch das Tor einmarschiert.
Und sie grüßt am 10. Dezember 1918 die ersten der in endlos feldgrauen Kolonnen heimkehrenden Fronttruppen.
Frieden und Freiheit.
Um beides wird erst noch gekämpft werden müssen.
Dritter März 1919.
Spartakus steht auf. Genossen, erkämpft die Diktatur des Proletariats. Nieder mit den Arbeiterverrätern.
Mehrmals wechselt das Brandenburger Tor den Besitzer. Gedeckt von den Rädern der Quadriga schießt eine kommunistische Sicherungsgruppe auf den Reichstag.
24 Stunden später bringt Gardekavallerie im Regierungsauftrag an derselben Stelle ein Maschinengewehr in Stellung. Schussrichtung unter den Linden.
10 Tage dauern die blutigen Straßenkämpfe zwischen den Spartakisten und den Regierungstruppen, bestehend aus freiwilligen Verbänden des Alten Heeres. Dann kann der aus Kiel stammende Reichswehrminister Gustav Noske bekannt geben:
Meine Damen und Herren, die Berliner Vorgänge sind im ganzen Reiche mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgt worden. Ich benutze die erste Gelegenheit, vor der Vertretung des deutschen Volkes Bericht zu erstatten über das, was von den wackeren Truppen, ihren Offizieren und von mir getan worden ist. In Berlin hat eine Woche lang eine Schlacht mit allen ihren Schrecken getobt. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist.
Doch es wird nicht lange dauern und die Regierung, deren sozialdemokratische Mitglieder eben noch als Arbeiterverräter beschimpft wurden, sieht sich den Drohungen derjenigen ausgesetzt, die sie als Novemberverbrecher begeifern. Noch hat Berlin die rote Melodie mit den Versen Kurt Tucholskys im Ohr.
General, General, sag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten. Denk an die Roten, sieh dich vor, hör den unterirdischen Chor. Wir rücken näher ran, du Knochenmann, vom Grab, schieb ab.
Da wagen sie es auch schon wieder. Von Döberitz heran rücken 6000 Mann der Marinebrigade Erhard, um den Generallandschaftsdirektor Kapp an die Regierung zu bringen.
Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarz als rotes Band. Die Brigade Erhard werden wirken sein.
An diesem 13. März 1920 kann der Abgeordnete Alfringhaus im Reichstag noch schnell die Türschilder an den Fraktionsbüros der Deutschnationalen und der SPD vertauschen.
Wenn die Vandalen kommen, sollen sie wenigstens die falschen Schreibmaschinen zertrümmern.
Dem Reichspräsidenten haben die Generäle achselzuckend erklärt, dass mit ihrer Hilfe nicht zu rechnen sei.
Reichswehr wird nicht auf Reichswehr schießen.
Die Regierung hat daraufhin beschlossen, nach Dresden auszuweichen. Der junge Kabinettschef des Präsidenten schreibt vorher noch einige Zeilen, die die Republik retten sollen. Den Aufruf an die Gewerkschaften, den Generalstreik zu erklären.
Und Berlins Arbeiter retten die Republik. 5 Tage nach ihrem Einmarsch müssen die Putschisten wieder abziehen. Beim Abmarsch fegen sie einen MG-Feuerstoß in die demonstrierende Menge am Brandenburger Tor. 12 Zivilisten werden getötet, 30 schwer verwundet.
Liebknecht, Luxemburg, Erzberger. Im Juni 1922 setzt sich die blutige Spur mit dem Mord an Walter Rathenau fort. Als Berlin gegen die Mörder demonstriert, hat es die stolzen Worte des Republikaners noch in guter Erinnerung.
Wenn der Kaiser hoch zu Ross siegreich durch das Brandenburger Tor gezogen wäre, hätte die Weltgeschichte ihren Sinn verloren.
Es gibt viele Waffen, um zu töten. Als Friedrich Ebert im Februar 1919 zum ersten Reichspräsidenten gewählt wurde, erklärte er nach seiner Vereidigung vor der Nationalversammlung:
Meine Damen und Herren, Sie vertreten alle Gaue Deutschlands. Das aber müssen wir uns erhalten, wenn wir unser Vaterland auf Grundlagen aufbauen wollen, die unvergänglich und unzerstörbar sein sollen. Die innige Liebe zur Heimat, zum Volksstamm, dem der Einzelne entsprossen ist. Und dazu soll kommen die heilige Arbeit am Ganzen, dass sich in Dienst stellen in die Interessen des Reichs. Da löst sich der Widerspruch zwischen Gesamtstaat und Einzelstaat. Da in der engeren Heimat sich die Quelle unserer Kraft, in der weiteren, in der großen Heimat, das Ziel und der Kern unserer Arbeit.
Selbstloser, lauterer, würdiger als er hätte kein anderer das neue Amt führen können. Und nie vergaß er unter der Bürde des politischen Auftrags auch die geistigen Belange eines Volkes getreu zu pflegen. Seine Feinde aber waren nicht wählerisch, wenn es galt, ihn verächtlich zu machen.
Der Sattlergeselle auf dem Präsidententhron? Man riecht ja richtig das Leder, mit dem er gearbeitet hat.
Das stand am Anfang. Doch dann hieß man ihn einen Landesverräter. Um des Amtes willen, auf das kein Schatten fallen sollte, ging er vor Gericht, bewies die Verleumdung. Es fand sich ein Richter, der sie noch im Urteil durchblicken ließ. Die Berufung erlebte Friedrich Ebert nicht mehr. Er erlag einem Leiden, das behoben hätte werden können, wenn er bei Zeiten an sich nicht bis zuletzt an die Pflicht gedacht hätte.
Am 4. März 1925 nahm Berlin Abschied von Friedrich Ebert. Tausende säumten die Linden, als der Trauerzug durch das Brandenburger Tor zum Reichstag zog, wo Reichstagspräsident Paul Löbe dem Toten nachrief:
An der Stelle, an der du im Angesicht von Zehntausenden den Kranz für die Gefallenen niederlegtest, der auch die eigenen Söhne ehrte, bringe ich dir den letzten Gruß des deutschen Volkes.
Dies aber hatte der britische Premierminister Ramsay MacDonald telegrafiert.
Nicht allein Deutschland, auch Europa hat einen weisen und geduldigen Diener verloren.
In den Jahren größter Nachkriegsnot, als nackter Hunger die Massen auf die Straßen trieb und die Republik, statt helfen zu können, in immer neuen Unruhen um ihr Fortbestehen ringen musste, begann jenes Jahrzehnt, das in der Literatur, in der Wissenschaft, in den Künsten, im Theater, in der Musik, in der Presse, im Kabarett, in der Operette, in der Revue, im Sport eine solche Überfülle faszinierender Namen und Ereignisse hervorbrachte, dass es in der Erinnerung als die goldenen 20er Berlins fortlebt. So glanzvoll diese goldenen 20er Jahre in ihrer geistigen Vielfalt und Beweglichkeit aber auch sind, in ihrem Hintergrund wird die Republik an politischen und wirtschaftlichen Krisen und am Ungeist derer, die dies zu nutzen verstehen, zerbrechen.
Nach dem Tode Friedrich Eberts wählt Deutschland, knapp das halbe Deutschland, um es genau zu sagen, im April 1925 den Generalfeldmarschall des verlorenen Krieges, Paul von Hindenburg. Die 14,5 Millionen, die ihn, dem Gegenkandidaten Wilhelm Marx, vom Zentrum vorziehen, erhoffen sich von ihm die Sicherung der Stabilität des Staatsgefüges.
Einer von denen, die diese Stabilität nach Jahren ständiger Unruhen und fortschreitenden Währungsverfalls herbeigeführt haben, ist der Reichsaußenminister Gustav Stresemann. Ihm wird Deutschland ein Jahr darauf die Aufnahme in den Völkerbund zu verdanken haben.
Die Aufgabe unserer Gegenwart ist nicht, gegenüber dem, was geschehen ist, in träumende Resignation zu versinken und lediglich wehmütig der alten großen Zeit zu gedenken. Es ist auch nicht Ihre Aufgabe, in starrer Opposition zu treten gegenüber dem, was geworden ist, sondern Hand ans Werk zu legen, um ein neues Haus zu bauen, das die guten Grundsteine der Vergangenheit benutzt.
Sein Ziel, die europäische Einigung zu erreichen, aber wird ihm nicht vergönnt sein. Als Gustav Stresemann im Oktober 1929 stirbt, kämpft die Republik bereits ein Jahr lang mit einer neuen Krise. Und ein Jahr weiter wird sie sich schon einem Heer von 4,5 Millionen Erwerbslosen gegenübersehen. Und das noch, ehe die grassierende Weltwirtschaftskrise, in Deutschland zu ihrem eigentlichen Durchbruch kommt.
Groß-Berlin, die größte Industriestadt des Kontinents, hat unter der wirtschaftlichen Depression am empfindlichsten zu leiden. Und es werden Zeiten kommen, da die hochqualifizierte Facharbeiterschaft der 4-Millionen-Stadt ein Viertel bis ein Drittel aller Arbeitslosen im Reich stellt.
Aus all diesem Elend ziehen nur die Radikalen von rechts und von links ihr Nutzen. Nationalsozialisten und Kommunisten, einander verfeindet buchstäblich bis aufs Messer, dem in diesen Jahren Hunderte der Kleinen auf beiden Seiten zum Opfer fallen, wenn es gegen die Republik geht, machen sie mehr als einmal gemeinsame Sache. Im Grunde selbst dann, wenn sie sich allem Anschein nach gegenseitig ausschmieren. Hitler verrecke, Deutschland erwache. Solche Tumulte gehören um diese Zeit im Reichstag sozusagen schon zur Tagesordnung. Seit langem gibt es hier keine arbeitsfähigen Mehrheiten mehr. Und so regiert der Reichspräsident seit 1930 mit Notverordnungen, die ohne das Parlament zustande kommen. Und auch der jeweilige Reichskanzler ist allein vom Vertrauen des Reichspräsidenten, nicht aber mehr von dem des Parlaments getragen. An der Ungunst dieser Konstellation wird auch der letzte mit ehrlichem Herzen der Republik verpflichtete Reichskanzler, der Zentrumsmann Heinrich Brüning, scheitern.
Was ich in den 2 Jahren getan habe, um die Widerstandskraft des deutschen Volkes zu schwächen. Können Sie mir irgendetwas nachweisen, meine Damen und Herren? Meine Damen und Herren, ich kenne die Not und die Sorgen und das Elend der vielen. Meine Damen und Herren, lassen Sie doch. Meine Damen und Herren, und ich empfinde in meinem Herzen sehr viel stärker damit als diejenigen, welche mit dieser Not allein Agitation betreiben.
In dieser seiner letzten Kanzlerrede am 12. Mai 1932 beschwört Heinrich Brüning den Reichstag, auf den bevorstehenden Erfolg seiner außenpolitischen Bemühungen zu vertrauen und an eine Besserung im Innern zu glauben. Und die Volksvertretung verschließt sich in ihrer Mehrheit seinem Appell an die sachliche Einsicht nicht. Trotzdem entzieht ihm der Reichspräsident 2 Wochen später unter dem Einfluss rechtsgerichteter Interessenvertreter das Vertrauen.
Nur nicht in den letzten 5 Minuten weich werden. 100 Meter vor dem Ziel.
Auch das ist ein Satz aus der letzten Kanzlerrede Brünings. 8 Monate später wird der Mann am Ziel sein, der einmal verlangen wird, man solle bis 12:05 hart bleiben.
Am 30. Januar 1933 ernennt Reichspräsident von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler.
Fast 5 Stunden, von 8 Uhr abends bis weit über Mitternacht, dauert der Fackelzug von SA, SS und Stahlhelm durch das Brandenburger Tor, über den Pariser Platz, durch die Wilhelmstraße und hier an der Reichskanzlei vorbei, wo an 2 getrennten Fenstern Hindenburg und Hitler diese Ovation zum Tag der nationalen Erhebung entgegennehmen.
Du, Göring hat im Rundfunk gesprochen.
So, und was hat er gesagt?
Na, der heute im Buch der Geschichte neues Kapitel aufgeschlagen würde. Und der darauf denn die Freiheit und die Ehre als das Fundament des kommenden Staates stehen tun wird.
Und das mit denen hier? Die haben doch nicht im Kopf, die haben doch in der Stiebel.
Den allerberlinischsten Kommentar zu diesem 30. Januar 1933 aber gibt der prominente Mieter im Hause Pariser Platz 7, Max Liebermann.
Ich kann ja nicht so viele fressen, wie ich kotzen möchte.
Doch hören Sie, was Josef Goebbels an diesem Tage von sich gibt.
Das, was wir unten erleben, diese Tausende und Tausende und Zehntausende von Menschen, die in einem sinnlosen Taumel von Jubel und Begeisterung der neuen Staatsführung entgegenrufen, das ist wirklich die Erfüllung unseres geheimsten Wunsches, das ist die Krönung unserer Arbeit.
Der sinnlose Taumel der Massen als Erfüllung des geheimsten Wunsches. Von der Höhe der Quadriga nimmt sich der Fackelzug nur wie ein breites Band funkelnder Perlenschnüre aus. blutroter Feuerschein, aber wird das Brandenburger Tor in den frühen Nachtstunden des 27. Februar 1933 überschütten.
Der Reichstag brennt.
Und mit ihm verbrennen die garantierten Rechte des Staatsbürgers.
Noch in derselben Nacht werden Tausende verhaftet und in die von der SA improvisierten Kerker verbracht. Nicht nur Kommunisten, die angeblichen Brandstifter, sondern auch unzählige unabhängige Gegner der neuen Machthaber. Darunter der Herausgeber der Weltbühne, Karl von Ossietzky, den die Welt zwei Jahre später mit dem Friedensnobelpreis ehren wird.
Allein das Verhalten des Zeugen Hermann Göring gegenüber dem Angeklagten Dimitrov vor dem Reichsgericht wird bald enthüllen, wer in Wirklichkeit hinter den Brandstiftern steckt.
Dass Sie sich hier unverschämt benehmen und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch solche Frechheiten nicht erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört.
Herr Ministerpräsident,
sehr gut, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie keine Kommunisten sind. Wenn Sie jetzt noch ein Wort sprechen, werden Sie wieder hinausgetan.
Herr Präsident, ich stelle Frage.
Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort nach diesen letzten Äußerungen.
Ich stelle Frage.
Ich entziehe Ihnen das Wort. Setzen Sie sich hin.
Sachliche Frage zu stellen.
Ich entziehe Ihnen das Wort nach diesen Fragestellungen.
Haben Sie Angst um diese Frage, Herr Ministerpräsident?
Sie werden Angst haben, wenn Sie auch in den Gürtel.
Die Republik ist tot. Und so wehen über dem Brandenburger Tor am Tage der Staatsfeierlichkeiten zur Eröffnung des neuen, unter Terror zwar, aber doch noch unter Beteiligung auch der oppositionellen Parteien gewählten Reichstages, auch nicht mehr die Farben Schwarz-Rot-Gold, sondern die neuen Reichsflaggen Schwarz-Weiß-Rot und Hakenkreuz.